möchte Matthäus 7, die Verse 24 bis 29 lesen. Der Herr Jesus gibt hier vieles weiter. Hier geht die Bergpredigt voran und am Ende seiner Predigt, die er hier auf dem Berge oder in der sogenannten Bergpredigt, die er gehalten hat, gibt er noch ein paar letzte Worte weiter. Und er spricht hier in Vers 24: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, da fiel es, und sein Fall war groß. Ich lese Vers 28 und 29 auch noch. Und es begab sich, als Jesus diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre. Denn er lehrte sie nicht wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. So, jetzt sehe ich auch was auf dem Bildschirm vorne. Und zwar soll unser heutiges Thema heißen: Auf wen oder auf was baust du dein Leben? Auf wen oder auf was baust du dein Leben? Und wie wir in letzter Zeit bereits öfters auch angesprochen haben, da möchte ich heute gar nicht mehr zu sprechen kommen, ist es wirklich sehr zu beobachten, dass in unserer heutigen Gesellschaft und auch in der Politik ein enormer Umbruch zu beobachten ist. Vielleicht wird es manchem von euch sogar gelegentlich Angst, wenn ich manchmal die Nachrichten höre oder wenn auch dann wieder die aktuellen Nachrichten von Topic kommen oder so, dann denkt man schon, wie wird das noch alles? Wie kann man überhaupt da noch bestehen? Wie kann man da den Glauben noch leben? Aber wir müssen es wissen, es ist nichts Neues, das uns auch das aktuelle Zeitgeschehen zeigt. Denn die Bibel, die sagt es ja voraus. Und jetzt kommt es Stück für Stück genauso, wie es die Bibel sagt. Die biblische Prophetie erfüllt sich gerade enorm vor unseren Augen. Und es ist so gut, wenn wir auch das Parallel, das Zeitgeschehen mit der Bibel beobachten und entsprechend einordnen können. Die Bibel sagt ganz deutlich, der Abfall, der wird kommen, der wird nicht aufzuhalten sein. Wir als Gemeinde, wir sollen dafür beten, wir sollen dafür einstehen, dass es noch nicht völlig kommt. Wir können noch viel aufhalten. Der Heilige Geist ist jetzt noch auf der Erde wirksam und er möchte dich und mich dazu gebrauchen, dass der Abfall noch nicht völlig ausbricht. Wann wird er völlig ausbrechen? Wenn die Gemeinde nicht mehr auf der Erde ist, wenn wir beim Herrn sind und der Heilige Geist auch nicht mehr hier auf der Erde ist. Und einerseits sollen wir uns von den Nachrichten wirklich nicht durcheinander bringen lassen. Und wenn wir uns allzu viel mit den Nachrichten beschäftigen, meinen muss jeden Tag die Tagesschau sehen, das ist vielleicht gar nicht so gut. Ich kann mal auch mal im Radio kurz die Nachrichten hören, auch mal einen Tag gar nicht. Vielleicht ist es auch fürs geistliche Leben sogar besser. Man lässt die Medien wirklich ausgeschalten. Das ist nämlich oft ein Gift für unser geistliches Leben. Sauerteig, der sich da einschlägt. Der Geist dieser Welt, der sich um alles Mögliche sorgt. Und wir, geht ja auch in die Richtung und dann sorge ich mich genauso. Anstatt, dass ich hier hineinschaue, meinen Glauben stärken, auf Gott vertraue. Und genau das will der Herr von uns. Es kommen nicht nur zukünftige Stürme auf uns zu, sondern es können auch Lebensstürme auf uns hereinbrechen. Die Bibel zeigt uns das. Wir wissen es ja aus dem persönlichen Leben, was alles so möglich ist, in Lebenssituationen oder Umständen, wo man vielleicht manchmal beinahe verzweifelt oder sagt, jetzt will ich am liebsten abhauen. Das können körperliche Schwachheiten oder Krankheiten sein, das können geistliche Anfechtungen sein, das können finanzielle Nöte sein, das können materielle Nöte und Sorgen sein, das können natürlich auch Sorgen sein, auch in Bezug auf das Alter. Das können auch Beziehungen von Menschen sein. die uns zu schaffen machen. Das kann die ständige Unsicherheit oder auch der Verlust bei manchem sein, ob der Arbeitsplatz erhalten bleibt, ob die Wirtschaftskraft erhalten bleibt und so weiter. Das kann auch vielleicht auch mit Verlusten von nahestehenden Menschen zu tun haben. Viele Stürme können in unser Leben hereinbrechen. Das können aber auch tatsächliche Stürme sein, wie infolge von Naturkatastrophen. Wir in Deutschland bleiben ja noch vielfach verschont. Aber wer letztes Jahr mit dieser großen Überschwemmung zu tun hatte, also es war auch nicht leicht. Naturkatastrophen oder Wirtschaftskrisen, das können auch Stürme in unserem Leben sein, die es auszuhalten gilt. Oder es kann aber auch Verfolgung und Benachteiligung um Jesu Willen sein. Und die Frage, die wir uns eben in diesen ganzen Punkten stellen müssen und vielleicht auch immer wieder neu stellen müssen, man meint vielleicht manches Mal festzustehen, aber wie schnell gleitet man wieder ab vom Weg? Wie schnell geht es wieder in eine andere Richtung? Geht es in die Seichte? Deswegen heute dieses Thema, auf wen oder auf was baust du dein Leben? Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt unter uns, ist für mich keine Frage, ich baue mein Leben auf den Herrn Jesus, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Doch wenn du auch dein Leben auf den Herrn Jesus baust, möchte ich dich dennoch fragen, baust du wirklich dein Leben auf ihn? Baust du wirklich auf ihn? Oder sagst du es nur? Wer sich ein wenig im Bereich des Bauens auskennt, der weiß, wenn man ein Gebäude nicht auf den richtigen Grund baut, das wissen vor allen Dingen die Statiker in der Bauwirtschaft, aber auch wer persönlich mit Bauen zu tun hat, aber wenn man ein Gebäude nicht auf den richtigen Grund baut, beziehungsweise nicht richtig gründet, dann können die Folgeschäden später gravierend sein. Dass da Risse drin sind oder dass sich tatsächlich Bausenkungen ergeben, das ist oft ein Riesenproblem, wenn mal Gebäude erst stehen, wenn der Untergrund schlecht war und man hat es nicht erkannt. Sicherlich hat jeder von uns schon mal von dem schiefen Turm von Pisa gehört. Der schiefe Turm von Pisa. Diesen Turm gibt es ja bis heute tatsächlich. Und dieser Turm, der steht in Italien. Ist tatsächlich ein schiefer Turm, der dort steht. Bis heute in Italien. Inzwischen gehört dieser Turm zum Weltkulturerbe. Interessant. Den möchte man unbedingt erhalten. Der Baubeginn dieses Turmes, der war im 11. Jahrhundert. Das ist also schon eine ganze Zeit her. Ursprünglich war er 100 Meter hoch geplant. Er sollte 100 Meter hoch werden. Doch 12 Jahre nach der Grundsteinlegung begann sich das Bauwerk heftig in Schieflage zu neigen. Und damals war die Bauphase dieses pompösen Bauwerkes erst im dritten Stock vollendet. Und da hat er schon Schieflage bekommen. Die Frage des Erbauers war natürlich die eine. Warum kommt der Turm jetzt immer mehr in Schieflage? Das Bauwerk war ja noch nicht mal bis zur Hälfte vollendet. Und später wurde herausgefunden, dass man hier auf lehmigen Morast und auf Sand gebaut hatte. Dieser weiche Baugrund, der hatte das Bauwerk nicht getragen. Und der Bau wurde dann zunächst eingestellt. Doch nach 100 Jahren, da hatte ein anderer Bauherr weitere 3 Stockwerke darauf gebaut. Das Gewicht wurde einfach verlagert und dieser Bauherr dachte, dass sich der Turm dadurch wieder ins Lot bringen lässt, dass er wieder auf die andere Seite kommt, aber das hat nicht funktioniert. Später hat es noch ein anderer Bauherr versucht mit nochmals 3 weiteren Geschossen. Dennoch kam der Turm nie wieder in die senkrechte Lage. Im Gegenteil, von Jahr zu Jahr wurde ein leichtes Zunehmen der Neigung festgestellt. Und das Ziel mit den geplanten 100 Metern Höhe wurde bis heute nicht erreicht. Das Gebäude beträgt bis heute lediglich eine Höhe von 54 Metern. Lange Zeit war dieser Turm überhaupt nicht begehbar und vom Einsturz bedroht. Die italienische Regierung hatte in das Fundament dieses Turmes schon horrende Summen investiert. Letztendlich nur um dieses Kulturerbe vor dem Einsturz zu bewahren. Nun, was soll uns dieses Beispiel zeigen? Es zeigt uns zunächst so viel, dass es nicht egal ist, auf welchen Grund man baut. Es ist nicht egal, auf welchen Grund man baut. Wenn das Gebäude im Bau ist oder wenn es einmal steht, dann kann der Baugrund nicht mehr ausgewechselt werden. Also es ist überaus unklug, wenn man den Grund nicht vorher prüft. Und zumindest muss ja auch bei einem schlechten Baugrund das Gebäude entsprechend, heute machen wir ja Pfeiler und Tiefengründungen, da hat man dann andere Möglichkeiten, um auch ein Gebäude entsprechend zu gründen. Aber da muss man auch etwas tun, damit das Gebäude später überhaupt hält. Das Beste, was man tun kann, ist natürlich auf Felsen zu bauen. Unser geliebter Herr und Heiland Jesus Christus zeigt uns auf, dass es auch sehr entscheidend ist, dass auch unser Leben einen tragfähigen Grund hat und dass es nicht egal ist, auf was unser Leben gegründet ist. Er zeigt uns auf, dass es sehr entscheidend ist, ob wir unser Leben auf ihn bauen oder nicht. Vielleicht fällt dem einen oder anderen jetzt 1. Korinther 3 ein. 1. Korinther 3, Vers 11. Was steht dort? Das ist eigentlich der Grund, auf den wir bauen sollen. Das ist Jesus Christus. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Einen anderen Grund kann niemand legen. Doch selbst wenn der Baugrund oder wenn dieser Grund, auf den wir bauen, Jesus Christus ist, dann besteht immer noch die Gefahr, tatsächlich nicht immer auf diesem Grund zu bauen. Das ist von uns Gläubigen die Gefahr. Also nicht auf Jesus Christus, nicht auf das Wort Gottes sein Leben zu bauen, sondern auf vergängliche Dinge. Zeigt uns auch 1. Korinther 3. Da wird uns Holz, Heu und Stroh aufgezählt. Diese Dinge, die werden verbrennen. Sie haben im Himmel keinen Bestand. Da gibt es ein schiefes Gebäude, wenn wir auf Holz, Heu und Stroh bauen. Da kommt nichts Gerades dabei heraus. Da wird die Zielhöhe nicht erreicht. Da kommt man auch nur auf 50 Meter vielleicht, aber nicht auf 100. Denn diese Dinge werden bei der Prüfung unserer Werke vor Gott verbrennen. Jedoch spricht die Heilige Schrift davon, dass wir uns das zu Herzen nehmen sollen, was Gottes Wort sagt, und dass wir das tun sollen, was unser Herr in seinem Wort sagt. Der Herr Jesus sagt, es gibt kluge Leute. Es gibt wirklich vernünftige, kluge Leute und es gibt auf der anderen Seite törichte Leute. Wir würden heute sagen, dumme Leute, die durchaus auch unter den Kindern Gottes zu finden sind. Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Vers 26. Und ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Wir wollen zunächst zum Positiven kommen, und zwar zum klugen Mann. Erstens der kluge Mann. Wer wird denn vom Herrn klug genannt? Wer ist das? Man kann anstatt klug natürlich auch verständig sagen, der verständige Mann. Oder der Mann, der lobenswert ist, der es begriffen hat, was zu tun ist. Verständig und lobenswert ist dieser Mann, der so handelt. Es ist derjenige, der auf das Wort Gottes hört, der das Wort Gottes aufnimmt und auf das Wort Gottes eingeht. Es ist nicht derjenige, der alles für recht interessant hält und sagt, schon beachtenswert, was hier drin steht. Oder was ich heute gehört habe in der Predigt oder in der Bibelstunde oder in der stillen Zeit zu Hause. Ach, habe ich ein Kapitel gelesen. Interessant, mache ich wieder zu. Aber das ist nicht der kluge Mann. Der kluge Mann ist nicht derjenige, der alles recht interessant findet und dann seines Weges zieht und so weiterlebt, wie er es selbst für gut und richtig hält. Nein, der kluge Mann, der handelt anders. Das ist derjenige, der das Wort Gottes nicht nur interessant oder nett findet, der nicht nur auf eine interessante Predigt aus ist, sondern das ist derjenige, der das Wort Gottes tief in seinem Herzen verinnerlicht und der um den Ernst dieser Sache weiß. Und das ist derjenige, der das Wort Gottes in seinem Leben ernstlich versucht umzusetzen. Das heißt nicht, dass ihm alles gelingen wird sofort, dem klugen Mann. Aber er versucht es, er bleibt dran. Und wenn er das tut, dann wird etwas in seinem Leben geschehen. Der durch das Wort Gottes seinen Willen auch seinen Charakter, seine Gedanken und seine Taten verändern möchte. Und das will Gott, das ist sein Wille für uns, der sich auch heiligen möchte vor Gott, der Gott gefallen möchte, das ist der kluge Mann. Der kluge Mann ist derjenige, der schon beim Hören den Entschluss fasst, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen. Wenn ich irgendetwas erkannt habe, was Gott mir jetzt gezeigt hat, dass ich das versuche umzusetzen, koste es, was es wolle. Natürlich sind ja auch manche Predigten auch so, dass man nicht direkt jetzt konkrete Anwendung hat. Oder wenn du in der stillen Zeit einen Text liest, was will mir Gott jetzt sagen mit diesem Text? Nicht immer hat man ganz konkrete Anwendung. Aber wenn ich auch Texte lese, die keine konkrete Anwendung haben, oder wenn ich eine Predigt höre, von der ich jetzt nicht genau weiß, was soll ich jetzt konkret tun, so erkenne ich doch viel von Gottes Willen und von seiner Heiligkeit und von seinem Wesen, das ich nachahmen kann. Und genau, wir sollen ja in sein Bild hineingestaltet werden. Wir sollen in das Bild Jesu hineingestaltet werden. Und da muss man sich in den Tod geben, da muss man sagen, koste es, was es wolle, weil anders wird es nicht geschehen. Der kluge Mann, das ist derjenige, der nichts und niemanden vor den Herrn Jesus stellt. Wir haben uns da letzte Woche reichlich Lukas 14 angeschaut, Bedingungen der Nachfolge Jesu. Der nichts und niemanden vor den Herrn Jesus stellt. Das ist derjenige, der die Kosten der Nachfolge überschlagen hat, was es heißt, dem Herrn nachzufolgen. Das ist derjenige, der niemanden mehr liebt als den Herrn. Und das ist derjenige, der um des Herrn willen nicht einmal seine eigene Seele vor den Herrn stellt. Nicht einmal seine eigene Seele mehr liebt als den Herrn. Und liebe Freunde und Geschwister, Gott will in unserem Leben sein Wesen und seine Herrlichkeit sichtbar machen. Das ist sein Ziel. Und das ist die Frage, kann er das? Geben wir ihm Raum dazu? Ich muss mir auch selber immer wieder fragen, kann er das? Bis zu einem bestimmten Grad bestimmt. Aber manchmal, da kommt man an einen Punkt, wo man sagt, das ist mir jetzt doch noch zu heftig. Aber wenn wir über den Punkt drüber steigen und den Herrn gewähren lassen, wie wunderbar, er kann so viel Neues entstehen lassen, wo so viel Schlechtes, Altes war. Vielleicht nennen wir ihn Herr, hoffentlich jeder von uns hier drinnen. Doch die Frage lautet, ist er bei dir auch wirklich Herr? Ist er bei mir auch wirklich Herr? Der Herr Jesus spricht an dieser Textstelle auch von Leuten, die ständig Herr, Herr sagen. Hier in Matthäus 7, Vers 23. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, die haben viel getan, geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht. Und was muss der Herr Jesus ihnen bezeugen? Vers 23. Und ich werde ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Wird er das zu seinen Kindern sagen, der Herr Jesus, wenn jemand sein Kind geworden ist? Nein, zu seinen Kindern wird er das nie sagen. Das beziehen auch manche auf ihr persönliches Glaubensleben. Ich habe dich nie gekannt. Sagt das der Herr Jesus mal zu dir? Nein, denn diejenigen, die zu ihm gekommen sind, die durch sein Blut erlöst sind, die kennt er. Er kennt die Seinen beim Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, sagt er in Jesaja. Auch in Johannes 10 sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Da gibt es gar keine Verwechslungsgefahr, auch keine Ablehnung, wenn wir ihm gehören. Er kennt jeden mit Namen, den er erkauft und erlöst hat. Doch es gibt auch Menschen, die sagen, ja, der Herr Jesus ist mein Herr. Und sie sind doch nicht sein Eigentum. Oberflächliches Bekenntnis. Und sie leben über Jahre im Selbstbetrug. Das finden wir vor allem in der schwarmgeistigen Szene, in der charismatischen Szene. Da findet man solche Dinge. Haben wir nicht in deinem Namen. Sie wollten Zeichen und Wunder und so weiter. Aber das trifft für aufrichtige Gotteskinder oder für jeden Wiedergeborenen nicht zu. Aber es gibt es. Wir stehen in der Gefahr, dass wir ihn auch Herr nennen. Ja, du bist mein Herr. Und ich lobe dich, Herr. Ich preise dich. Und heute wollen wir alle Ehre geben im Gottesdienst. So, gut, schön, freut sich der Herr. Aber wie sieht es heute Nachmittag aus? Wie sieht es morgen in deinem Leben aus? Wie sieht es Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag in deinem Leben aus? Sieht man da was von der Ehre Gottes in deinem Leben? Der Herr will nicht nur Lippenbekenntnisse, der will Taten sehen in unserem Leben, der will Veränderung sehen in deinem Herzen. Der will Aufrichtigkeit und keine Oberflächlichkeit. Und das hat auch viel mit der Furcht Gottes zu tun. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Also wenn wir den Herrn nicht fürchten, dann werden wir auch nicht interessiert sein, das umzusetzen, was er sagt. Es muss immer eine gesunde Furcht, eine gesunde Ehrfurcht da sein. Sprüche 14, Vers 16 sagt, der Weise ist vorsichtig und weicht vom Bösen. Würde ich sagen, das ist der kluge Mann. Der Weise ist vorsichtig und weicht vom Bösen. Aber der Tor ist übermütig und sorglos. Der interessiert sich gar nicht dafür. Der macht, was er will. Also das Wort Gottes zu befolgen, das muss uns wirklich ein Herzensanliegen sein. Wenn er unser Herr ist, dann will er auch unser ganzer Herr sein. Und da gibt es einen Psalm, der zeigt uns da Wunderbares auf, der Psalm 119, wenn ihr den mal in eurer stillen Zeit lest. Psalm 119, dieser Psalm ist der sprudelt nur so von Hingabe und von Liebe, von Gottes Wort und seine Befehle zu befolgen. Psalm 119, 127, nur eine Stelle aus diesem Psalm, das ist ja der längste Psalm in der Heiligen Schrift. Und dort sagt er, darum liebe ich deine Befehle mehr als Gold, ja mehr als feines Gold. Er liebt nicht nur grobes Gold, er geht ins Detail, sogar mehr als feines Gold. Das heißt, mehr als alle Schätze, mehr als alles in dieser Welt möchte er das zur Ausführung bringen, Gottes Wort. Und wenn wir so nah beim Herrn sind, dann kann der Herr etwas tun in unserem Leben. Wenn uns das wichtigste Anliegen ist. Deine Befehle sind mir mehr als Gold und feines Gold. Frage, sind uns Gottes Befehle kostbarer als alle unsere eigenen Wünsche? Als all unser eigenes Wollen? Ja, sind sie uns kostbarer als unser Wohlbefinden? Kostbarer als alle Schätze, die es auf Erden gibt? Wie dumm ist es, wenn man meint, man braucht nur den Herrn Jesus annehmen und dann hat man einen Freund und Helfer zur Seite. Da kannst du auch die Polizei hernehmen. Die gibt sich auch als Freund und Helfer aus. Dazu hat uns der Herr Jesus nicht erkauft. Gott ist nicht nur dazu da, um uns ein gutes Leben zu geben. Nein, das Gegenteil ist eigentlich der Fall, wenn man die Heilige Schrift kennt. Wir sind dazu da, um unser Leben dazu einzusetzen, damit er verherrlicht wird. Zu nichts anderem. Dazu hat er uns erkauft und erlöst. Wir sind dazu da, um ihn mit unserem Leben zu verherrlichen. Zu nichts anderem. Und dazu ist es notwendig, sich selbst hinten anzustellen, sich zu verleugnen, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, wie es der Herr selbst sagt in Lukas 14. Genau so, wie wir es uns letzten Sonntag vor Augen gehalten haben. Mein Ich weg ans Kreuz. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Darum geht es auch gar nicht mehr um meinen Willen. Natürlich muss ich auch noch Pflichten im Leben erfüllen. Ich stehe noch mit beiden Beinen auf dieser Erde, wir alle. Aber wenn wir uns auf den Herrn ausrichten, dann wird er uns auch durchtragen. Und er wird uns vieles geben. Er wird uns auch immer wieder seine Segnungen zuteilwerden lassen, wie es ihm gefällt. Aber es geht auch nicht um ein Leistungsdenken. Wenn ich das und das für den Herrn tue, dann wird er mir das und das dafür geben. Völlig falsch. Er gibt seine Verheißungen, darauf dürfen wir uns stützen. Aber er macht kein Tauschgeschäft mit uns. Aber er freut sich, wenn wir ein gehorsames Herz haben. Er freut sich, wenn wir seinen Willen tun, wenn wir sein Wort umsetzen, wenn unser Herz von ihm erfüllt ist. Also es geht nicht mehr darum, das Leben im Fleisch zu leben, sondern jetzt im Geist. Unsere Herzenshaltung, unsere Gedanken, unsere Taten, unsere Ziele, unsere Gewohnheiten, alles muss ihm untertan sein. Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese Worte, meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Warum ist dieser Mann klug? Ja. Ein jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Dieser Mann ist nicht klug, weil er sich selbst für klug hält, sondern weil er einfältig dem vertraut, der den Menschen erschaffen hat und die wahre Lebensanleitung gibt. Und die Lebensanleitung für uns Kinder Gottes gibt es nichts anderes als sein Wort. Das ist die wahre Lebensanleitung. Und wenn wir uns davon lösen, dann lösen wir uns von der wahren Lebensanleitung. Dann kommen wir auf verkehrte Wege. Wenn wir uns für den Herrn Jesus entscheiden, dann gibt es nur sein Wort als wahre Lebensanleitung. Und der kluge Mann ist deshalb klug, weil er sich an denjenigen wendet, der selbst den wahren Lebensgrund gelegt hat. Und das ist der Sohn des lebendigen Gottes, der ja selbst das Menschsein angenommen hat, Fleisch und Blut angenommen hat und sich an seinem Leibe oder am Kreuz hat er seinen Leib und sein Blut für uns dahingegeben. Und genau das ist der Fels, der auch hier vorne links abgebildet ist, auf den wir bauen können. Das ist der Grund, den der Herr Jesus uns gibt. Das ist der wahre Grund, auf den wir unser Leben bauen können. Alles andere macht vor Gott keinen Sinn und ist wertlos. Wir können unserem Herrn Jesus nur gefallen, und ich sage wirklich nur, wenn wir sein Wort befolgen. Natürlich hat er auch Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er weiß, wie es uns geht. Das ist ganz klar. Wir haben einen sehr geduldigen, einen barmherzigen Gott. Das sieht der Herr auch, wo wir Schwierigkeiten haben. Aber er sieht auch, wohin gehen wir uns ausrichten. Was unser Herzensanliegen ist. Und wir können ihm letztendlich nicht gefallen, wenn wir das, wenn wir meinen, wir können anders tun, als sein Wort befolgen. Vielleicht ist schon ein kleiner Vergleich, aber ich möchte es einfach mal anfügen. Wenn jemand von uns noch in einem Arbeitsverhältnis steht und sagt zu seinem Chef, zu seinem Arbeitgeber, du bist mein Arbeitgeber, ich bin dein Arbeiter, ich bin 8 Stunden für dich da, jeden Tag oder 5 Tage in der Woche oder wie je nachdem, und du kannst mich voll beschäftigen. Mein Anliegen ist es, hier entsprechend für dich da zu sein. Und der Arbeitgeber gibt seinem Arbeiter Anweisungen und Arbeit. Doch der Arbeitnehmer nimmt es gar nicht ernst. Der sagt, ja, eigentlich interessiert es mich recht wenig, was mein Chef für Anweisungen gibt und welche Aufgaben da sind, was mein Chef von mir will. Seine Anweisungen, ja, die kann ich gut beiseite schieben. Hauptsache, am Ende des Monats kommt der Lohn. Den brauche ich dann schon. Aber ich frage euch, wird ein Arbeitgeber das lange mitmachen? Ich könnte überzeugt sein, der Arbeitgeber, der wird diesen Arbeitnehmer bei der nächsten Gelegenheit entlassen. Sowas wird er nicht mitmachen. Unser Herr Jesus im Vergleich ist bei weitem nicht nur ein Arbeitgeber. Er hat dich und mich erlöst durch sein kostbares und teures Blut. Er hat dich erkauft. Wie viel mehr gehören wir nun ihm? Und wie viel mehr sollten wir nun auf ihn hören, wenn er unser Herr geworden ist? Wie viel mehr sollten wir auf sein Wort hören und lesen und es mit der Hilfe seines Geistes in die Tat umsetzen? Jesus Christus hat ja sein Wort uns gegeben und sein Wort ist der wahrhaftige Fels, auf den du dein Leben bauen kannst. Wer mein Wort hört und tut, der ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Wer sein Leben auf Gottes Wort baut, wer sein Leben darin investiert, der baut auf einen ewigen Garant. Er baut auf Christus selbst. Und wir müssen es erfassen, wir müssen es auch begreifen. Wir können uns auf Gottes Wort 100% verlassen. Und du wirst es aber nur dann erkennen, dass du dich 100% auf sein Wort verlassen kannst, wenn du dich auch danach ausrichtest, wenn du dich auch an seinem Wort festklammerst, wenn du auch daran glaubst. Es hat mal jemand gefragt, oder vielleicht fragen euch auch manchmal manche Leute, kann ja jeder sagen, dass das Gottes Wort ist. Wie kann man überhaupt wissen, dass das Gottes Wort ist? Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet. Ja, das hat Gott selbst geschrieben. Wir wissen, dass es Gottes Wort ist, weil hier die ganze Schöpfung und alles drinsteht und bis hin zu Jesus Christus und so weiter. Aber es geht auch ganz einfach. Wenn ich mit dem Herrn Jesus lebe, wenn du mit dem Herrn Jesus lebst, dann kannst du davon zeugen, dass dieses Wort die Wahrheit ist. Dass es in deinem Leben Wirkung hat. Und der Herr Jesus, der sagt selbst zu zweifelhaften Zuhörern in seiner Zeit, Johannes 7, Vers 17, will jemand seinen Willen, also er spricht hier vom Willen des Vaters, tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich aus mir selbst rede. Man kann den Leuten nur sagen, nimm die Bibel, lies darin, versuche danach zu leben und du wirst es erfahren, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Ganz einfach, ganz einfacher Beweis. Wir müssen anfangen, das zu tun und immer mehr das zu tun, was der Herr Jesus sagt. So wird sich Gott in unserem Leben verherrlichen. Und das ist das Schönste, wenn man ein reines Gewissen vor Gott haben kann und auch ein reines Gewissen vor den Menschen. Es gibt unzählige Beispiele, wie Gott in Leben eingegriffen hat, wie er in Leben gewirkt hat. Jedoch ist es kein Automatismus. Gott will, dass auch wir etwas dafür tun. Wer mein Wort hört und tut, ist mit einem klugen Manne zu vergleichen. Und wie wir hier schon erkannt haben, baut der kluge Mann sein Haus auf Felsen. Der hier fängt schon an zu bauen. Der tut auch etwas. Er hält sich zum Worte Gottes. Und es geht ja hier nicht um irgendein Gebäude, von dem der Herr Jesus spricht. Das ist ja immer eine Parallele zu unserem Leben. Es geht hier um dein und mein Lebenshaus, das hier gebaut werden soll. Und es ist sehr, sehr gut, wenn jeder von uns die Errettung in Jesus Christus hat. Doch bei der Errettung allein sollte es bei weitem nicht bleiben. Die Gefahr ist nämlich groß, trotzdem, dass man errettet ist oder auch trotz vieler Jahre im Glauben steht, letztendlich im Selbstbetrug lebt. Und irgendwann meint man, dass diese oder jene Sünde oder dieses oder jenes Fehlverhalten oder diese oder jene Bindung einfach zu meinem Leben gehört. Es geht ja nicht anders, das muss der Herr auch sehen. Ich bin nun mal ein schwacher Mensch, also muss das immer so sein in meinem Leben. Tut mir leid, Herr, ich hab's auch gekämpft, ich hab's probiert, aber das muss Gott akzeptieren, wenn wir vieles falsch machen. Aber das gefällt Gott nicht. Wir sollen daran arbeiten. Dass er mal fällt, das kann sein. Aber das ist nicht das Normale für ein Christenleben. Das normale Christenleben ist völlige Ausrichtung auf den Herrn und ein Leben im Sieg. Wenn wir bereit sind, Verkehrtes in unserem Glaubensleben einfach zu akzeptieren und so zuzulassen, wenn wir auch mit Lauheit umgehen, wenn wir mit Kompromissen umgehen und auch mehr dem Bösen anhangen als dem Herrn Jesus oder uns selbst anhangen und unseren schlechten Eigenarten, dann laufen wir wirklich Gefahr, törichte Leute zu sein. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte. Der törichte Mann. In Vers 26 sagt der Herr, und ein jeder, der diese meine Worte hört und nicht tut, der wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Was heißt töricht? Ich habe schon vorhin erwähnt, töricht wird heute, wird man vielleicht sagen, dumm, ein dummer Mensch. Töricht kommt eigentlich von Tor oder Torheit. Törichtes Handeln ist auch ein Zuwiderhandeln. Und bei diesem törichten Mann ist ein Zuwiderhandeln gegen Gott ersichtlich. Im törichten Handeln, da steckt natürlich Dummheit, Unüberlegtheit und Narrheit. Das heißt an anderer Stelle, der Kluge tut alles mit Vernunft, aber der Tor verbreitet Dummheiten. Sprüche 13, Vers 16. Oder auch Sprüche 15, 21 sagt, Torheit ist dem Unvernünftigen eine Wonne. Ein verständiger Mann aber wandelt geradeaus. Also der Torheit, der liebt die Unverständigkeit. Torheit ist dem Unvernünftigen eine Wonne. Aber ein verständiger Mann, der wandelt geradeaus. Noch Schlimmeres sehen wir in Psalm 14, Vers 1. Vielleicht von einem oder anderen der bekannteste. Psalm 14, Vers 1 sagt, der Tor spricht in seinem Herzen. Es ist kein Gott. Das ist also das Schlimmste, was es gibt. Das ist der, der so tut, als ob es gar keinen Gott gäbe. Ja, wenn es ja keinen Gott gibt, das sagen ja auch die Atheisten. Ich brauche keinen, auf keinen Gott hören, denn es gibt ja keinen Gott. Also braucht man auch nicht sein Wort befolgen. Redet man sich schön raus. Das scheint zunächst der einfache Weg zu sein. Und dann sein Leben auf irgendeine Illusion zu bauen. Kann man sein Leben aufrichten auf was man will, auf seinen eigenen Gedanken oder auf andere Lehren oder auf andere Lebensweisheiten als auf Gottes Weisheiten, auf sein eigenes Wunschdenken oder auf irgendeine sonstige Philosophie. Man meint vielleicht Hauptsache darin, das Lebensglück zu finden. Und das Leben läuft, so wie man es sich vorstellt. Zunächst wahrscheinlich schon. Hauptsache, das Leben läuft, wie man es sich selbst denkt und wünscht. Und bei den Ungläubigen, ihr kennt die Sprüche, da heißt es dann noch, viele Wege führen ja zu Gott. Also es gibt nicht nur das Wort Gottes, es gibt auch andere. Und jeder muss letztendlich seinen eigenen Weg finden. Ja, auch im Islam wird ja ein Wort befolgt. Die meinen, das wäre Gottes Wort. Ist aber etwas ganz, ganz anderes. Man kommt woanders raus. Doch wie viel Torheit steckt in solchen Aussagen? Das kann man nur wissen, wenn man wirklich das Wort des lebendigen Gottes kennt. Und man muss das Wort wirklich gut kennen, man muss sich damit befassen. Es gibt auch so viele fromme Verführungen heutzutage. Ihr kennt genug Sekten, die auch den Herrn Jesus als Sohn Gottes überhaupt nicht anerkennen. Oder die meinen, sie wären das wahre Israel. Oder folgen noch irgendwelchen Menschen, die sie gleichwertig stellen mit Gottes Wort und so weiter. Oder es gibt auch Gruppierungen, wo man den schmalen Weg zur breiten Pforte macht. Wo man den schmalen Weg auch unendlich breit macht. Worin nicht Selbstverleugnung, sondern Selbstbestätigung gelehrt wird. Wie viel gibt man heute Menschen auch über Gottes Wort an die Hand, wo man den Menschen selbst bestätigt? Und was man doch auch ist und was man doch auch alles bekommt von Gott. Worin nicht das Evangelium der Genügsamkeit, sondern das Evangelium auch des Wohlstandes und des Wohlfühlens gelehrt wird. Oh, da tummeln sich heute Massen, wo Evangelium des Wohlstandes und des Wohlfühlens gelehrt wird. Und es ist eben gefährlich, wenn ich auf solch eine Schiene komme, egal auf welche, dann geht mein Leben in die schiefe Richtung. Und wenn ich schon den Herrn Jesus als meinen Erlöser habe, aber sein Wort nicht richtig erkenne und was die gerade Linie seines Wortes ist, dann gibt es eine schiefe Richtung, dann entsteht der schiefe Turm von Pisa. Wie viele Lebenshäuser werden heute nicht auf das Wort gegründet, sondern auf gefährlichen Morast und tatsächlich auf Sand? Man mag uns ja manches Mal belächeln, weil wir ja versuchen, nach Gottes Wort zu leben und wir schaffen sicherlich immer noch viel zu wenig. Wenn wir uns aber darum bemühen, Gottes Wort zu leben und zu befolgen, ja, macht ihr das, wenn ihr das euch für richtig hält, aber wisst ihr, ihr seid altmodische Leute, das hat man vielleicht früher mal getan, aber heute doch nicht. Doch, liebe Geschwister, es ist so wichtig, auf das Ende zu sehen. Es ist wirklich so wichtig, auf das Ende zu sehen. Am Ende muss nämlich alles vor Gott bestehen oder eben nicht bestehen. Schlimm ist es bei dem törichten Mann. Denn der Herr Jesus sagt, dieser Mann, der hat das Wort Gottes gehört. Und ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, und das muss eigentlich uns aufmerken lassen, wir hören und wenn wir dann nicht tun, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Also der Mann, der das Wort Gottes hört und es in seinem Leben nicht anwendet, der es nicht umsetzt, der sein eigenes Leben weiterlebt. Und genau das macht ihn zum Toren. Das muss uns zu denken geben. Denn der Herr Jesus sagt an anderer Stelle von seinen Nachfolgern oder von seinen Knechten, Lukas 12, Vers 47, der Knecht aber, der seines Herrn Willen kannte und sich nicht bereit hielt, auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Streiche erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was der Streiche wert ist, der wird wenig leiden müssen. Denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, mit dem wird man desto mehr fordern. Also das ist ein Spannungsfeld. Gott will, dass wir in seinem Wort forschen. Er will, dass wir es lesen, dass wir es studieren, dass wir vieles erkennen. Er gibt uns auch Erkenntnis. Aber jede Erkenntnis bringt Verantwortung mit sich. Und wenn ich dann nicht gewillt bin, das, was Gott mir gezeigt hat, in die Tat umsetzen, dann werde ich zum Tor. Dieser Mann, der baut auch ein Haus, der strengt sich auch an, er bemüht, er ist fleißig, er tut auch vieles. Das tun auch viele Menschen dieser Welt. Sie bemühen sich, sie strengen sich an, sie bauen ihr Lebenshaus. Da ist schon eine, da sind auch Taten da, es ist nicht so, dass sie nichts tun würden. Aber der Grund und das Verwurzeltsein, das ist eben total daneben. Wir haben uns nun den klugen und den törichten Mann angesehen. Doch irgendwann kommt der Tag der Prüfung. Und die Prüfung ist in diesem Fall der Sturm. Wenn die Winde wehen oder als in der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen. Und die Winde wehten und an dieses Haus stießen. Es kommt zuerst das Haus des klugen Mannes. Und sicherlich kennen das einige, auch die, wo vielleicht schon im Gebirge waren, wo man das besonders erlebt, wenn da mal so ein Platzregen kommt und dann die Wassermassen herunterstürzen. So auch hier in München sieht man manchmal, wie die Bäche und Flüsse gefüllt sind. Auch die Isar, die kann ja, letztes Jahr war es ja auch ziemlich wie ein reißender Fluss. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, das ist die Prüfung. Ein Platzregen, der kann schnell zu Überschwemmungen führen. Auch Talsohlen können zu reißenden Wasserströmen werden. Und wenn solche Wasserströme immer gegen das Haus drücken und immer schieben und stoßen, oder wenn das Haus dann tatsächlich unterspült wird, wenn es an das Fundament oder an den Baugrund geht, dann kommt es wesentlich darauf an, auf was das Haus gegründet ist. Wenn das Haus hier auf weichen Grund, auf Sand oder auf Morast gebaut ist, können wir uns bildlich vorstellen, wie sich das nach und nach der Sand oder der Morast aufgeweicht und weggespült wird. Und dieses Haus wird jeglichen Halt verlieren. Es kann sich gar nicht festhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es tatsächlich weggespült sein wird mitsamt dem Grund. Da gibt es kein Festhalten mehr. Es schwimmt mit den Wassermassen einfach davon. Und früher oder später wird es letztendlich dann auch zusammenfallen. Denken wir nochmal an reißende Gebirgsbäche, wie ich es gerade schon gesagt habe, solche reißenden Wasserfluten, was die schon alles so ins Tal mitgerissen hatten. Wirklich ganze Erdlawinen, Erdrutsche sind da in Bewegung gekommen oder Bäume entwurzelt. Und so ein Häuschen, das darauf steht, das ist nichts, völlig wertlos, es wird einfach hinweggerissen. Und das ist dann eigentlich dieses Bild, das nicht bestehen kann. Es fiel und sein Fall war groß. Aber auch bei den wiedergeborenen Menschen, die eigentlich auf den Fels gebaut haben, da können eben große Lebensstürme auftreten. Wir bleiben auch nicht von den Dingen verschont in dieser Welt. Es können Umstände auftreten, wo man denkt, da kann ich jetzt nicht mehr standhalten, also jetzt spült es mich dann wirklich weg. Es können Wellen und Stürme und Widrigkeiten auftreten, auch im geistlichen Leben, wo man denkt, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Und wenn ich da einen schwachen Glauben habe und nicht im Wort Gottes verwurzelt und gegründet bin, da kann ich hinweggespült werden. Es können sich Widerstände anhäufen, worin wir denken, wir verlieren jetzt wirklich den Boden unter den Füßen. Es können auch Krankheiten auf uns hereinbrechen, welche uns in große Sorgen und Schmerzen stürzen. Es können existenzielle Probleme auftreten, dass wir keinen Rat mehr wissen. Es können Schwierigkeiten und Probleme auftreten, wo wir einfach nicht darüber hinwegsehen. Und wir können aber auch, wie ich schon sagte, dermaßen angefochten werden, dass wir meinen, es geht nicht mehr weiter. Also Gott lässt diese Dinge auch bei seinen Kindern zu. Er lässt es nach unserem Text hier bei dem klugen Mann zu, die Wasserströme, und er lässt es bei dem törichten Mann zu. Das steht das Interessante. Auch der kluge Mann wird nicht verschont von den Wasserströmen. Und der törichte Mann, auf den kommen sie auch zu. Beide Seiten, klug und töricht, bekommen die Wasserströme. Die Winde wehen auf beiden Seiten. Und da ist es eben über alles entscheidend, ob wir in Gottes Wort gegründet und verwurzelt sind oder nicht. Oder ob wir denken, in unserer vielleicht Eigenmacht oder in unserer Übertriebenheit, ja, ich werde das schon immer bestehen und der Herr Jesus wird schon immer für mich sorgen und da wird schon nichts schief gehen, es wird immer alles gut werden, weil ja ich den Herrn Jesus über meinem Leben stehen habe und ich kann ja letztendlich so meine Wege gehen. Wir können, manche denken, sie können im Unglauben verharren, sie können im Ungehorsam verharren und ihre Lust und Freude ständig an der Sünde und an der Welt haben. Es wird schon, der Herr Jesus wird schon für mich sorgen. Natürlich wird er immer irgendwie für dich sorgen, wenn du sein Kind bist. Aber täuschen wir uns nicht. Wir leben in einer Illusion, wenn wir meinen, dass wir nicht tatsächlich einmal unter die Räder kommen können. Denn der Herr Jesus sagt, unser Glaube, der muss sich in dieser Welt bewähren. Petrusbrief spricht ganz viel davon. Er muss geläutert werden, er muss geprüft werden. Was hat der Herr in den 40 Jahren Wanderung in der Wüste beim Volk Israel getan? Er hat diese 40 Jahre mit ihnen durchgezogen, um zu prüfen, was in ihren Herzen ist, ob sie seine Gebote halten oder nicht. Und da hat sich eben viel Negatives herausgestellt. Und genauso geht es in unserem Leben. Gott, der Herr, lässt manche Prüfungen in deinem, aber auch in meinem Leben zu. Und da zeigt es sich sehr schnell, worin wir gegründet sind und auf wessen Seite wir stehen. Oder ob wir dann sagen, ja, wenn es mir so geht, dann ist mir doch alles egal. Kann der Herr machen, was er will. Aber dann werden wir auch weggespült. Dann haben wir schon verloren. Die Bibel sagt uns auch unter anderem, man kann auch jeglichem Wind der Lehre anheimfallen. Ich muss die Lehre, gerade Lehre, im Wort Gottes kennen. Ich muss mich auskennen im Wort. Ich muss die Grundlinien des Wortes Gottes wissen. Jetzt kann ich mal auf die Seite kommen und dann sagt der wieder so, ach so ist es, aha. Und dann kommt wieder der Nächste und sagt, musst du auf da. Und dann wird man immer hin und her gerissen. Es ist so wichtig, die klaren Grundlinien des Wortes Gottes zu sehen und nicht, weil das irgendwelche Prediger sagen oder weil das irgendwelche Lehrer sagen, sondern weil es aus dem Wort Gottes ersichtlich ist, dass da ganz klare Linien durchgehen. Man spricht von den Lehren der Dogmatik, Theologie, Soteriologie, Ekklesiologie. Das sind natürlich alles Fremdwörter, aber es sind ganz klare grundlegende Lehren und die sind wichtig für unser Leben. Wir müssen unbedingt die Zusammenhänge im Worte Gottes verstehen. Und wenn wir die verstehen, dann werden wir umso gefestigter. Wir brauchen dringlich gesunde biblische Lehre. Und wer meint, eine Predigt am Sonntag, die reicht mir für 14 Tage. Liebe Geschwister, der lebt in einer Illusion. Das ist kein Glaubensleben. Und der Herr hat seine Gemeinde gegeben. Er gibt örtliche Gemeinden. Und der Herr hat mir Geschwister zur Seite gegeben. Und allein schon deswegen soll ich in die Gemeinde kommen. Nicht, dass ich von Ihnen jetzt herzlich gegrüßt werde und freundlich behandelt werde. Natürlich soll das auch so sein. Aber auch ich soll für die Geschwister da sein. Ich soll auch die Geschwister mittragen. Nicht nur einen oberflächlichen Gruß geben und dann geht man seines Weges. Das Wort Gottes, das sagt sogar, wir sollen einander erbauen. Ist das nur für Pastoren zuständig? Ist da nur der Pastor zuständig? Nein, einander heißt es hier. Glaubensgeschwister, einander erbauen und ermahnen, ermutigen und ermahnen. Und auch deshalb kommen wir in der Gemeinde zusammen. Der Apostel Paulus, der konnte zu den Leuten, zu den Geschwistern in der Gemeinde zu Thessalonich sagen, darum ermahnet einander und erbauet einer den anderen. Aber es ist interessant, dass er am Ende dieses Verses sagt, wie ihr auch tut, das ist wunderbar. Ja, man redet nicht übers Wetter, natürlich kann man das auch tun. Man redet nicht nur, um Hallo zu sagen, sondern man schaut aufeinander. Wenn einer das Wort Gottes kennt und man weiß, da war ein Fehlverhalten da, dann gehe ich jetzt zum anderen und sage das dann über drei Ecken, du, der hat sich wieder so und so verhalten. Ist das geistlich? Nein. Jesus sagt, sag zu dem in Liebe, den es angeht. Und das wird geistlich sein und das wird zur Erbauung der Gemeinde dienen. Nicht Angst haben, ja, der andere kann es nicht ertragen. Doch er muss es ertragen, wenn er den Geist Gottes hat und sieht, dass es nicht aus falscher Motivation geschieht. Dann muss er es auch ertragen und sagen, ja, da muss ich arbeiten an diesem Punkt oder das ist vielleicht tatsächlich daneben gelaufen. Habe ich vielleicht nicht mal erkannt. Darum ermahnet einander. Ermahnen ist ja nicht nur den Zeigefinger hochhalten, sondern es ist einfach auch ein ermutigendes Ermahnen. Und erbauet einer den anderen, wie ihr auch tut. Aber das muss gelernt sein. Und da muss man wissen, was das Wort Gottes sagt. Aber wir müssen sehen, auch das ist ein Tun von Gottes Wort. Einander erbauen, einander ermahnen und ermutigen. In Liebe Dinge anzusprechen, welche Gott nicht verherrlichen. Auch in der Gemeinde, was einfach Sünde oder sündhaftes Verhalten ist. Jetzt kommen also die Wassermassen. Zunächst an das Haus des klugen Mannes. Das Wasser schießt an das Haus. Manches zerrt, vielleicht bröselt hier und da auch der Putz ab. Vielleicht knarrt hier und da auch ein Balken. Vielleicht gerät es auch ein wenig in Erschütterung. Aber es bleibt stehen. Das ist das Wunderbare. Es kann diesen Wassermassen Paroli bieten. Es bleibt stehen. Warum? Weil es schon vorher mit diesen Stürmen gerechnet hat. Weil es auf den Fels gegründet ist. Klug vorgesorgt. Wie gut. Und schauen wir uns noch kurz das Haus nochmals des törichten Mannes an. Wie geht es ihm und seinem Baugrund, auf welchen er sein Haus gebaut hatte? Er hatte sein Haus auf Sand gebaut, auf Morast. Er hat sein Haus auf seine eigene Lebensphilosophie gebaut. Er hat sein Haus auf sein eigenes Gutdünken gebaut. Und ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und jetzt kommt der Platzregen auch an dieses Haus. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, da konnte es nicht Paroli bieten. Da fiel es und sein Fall war groß. Merken wir uns, Unglaube, Ungehorsam, Sünde und eigene Lebensphilosophien, die halten vor Gott nicht stand. Bei vielen Menschen, vielleicht auch bei vielen Glaubensgeschwistern, wird eines Tages der Fall groß sein, wenn man nicht früh genug die Bremse anzieht. Vielleicht auch gerade, wenn jetzt dann die Zeiten immer schwieriger werden und man sich als Christ wirklich bewähren muss in dieser Welt, wenn Christsein wirklich langsam etwas kostet. Und dann müssen wir schauen, wo dann die Leute sind, die nicht auf den Felsen gebaut haben. Wie schnell sie weggespült sind. Da fragt man sich, wo waren sie denn? Sie flüchten, sie sind einfach nicht mehr da. Sie machen vielleicht faule Kompromisse mit dem Staat oder mit der Ökumene oder sonst was. Sie halten dem Druck nicht stand. Völlig unmöglich. Sie waren töricht, weil sie sich nicht im Wort Gottes gegründet hatten. Sie waren töricht, weil sie das Wort Gottes nur gehört, aber nicht im Leben umgesetzt und verwirklicht hatten. Sie hatten tatsächlich auf Sand gebaut. Nimm doch mal eine Handvoll Sand, hat sicherlich jeder schon mal gehabt, und schütte mal einen Eimer Wasser darüber. Was bleibt denn da noch? Der rieselt doch auf allen Seiten runter. Da bleibt wenig davon übrig. Der Sand, der hat nur Standhaftigkeit, solange kein Wind weht, solange alles still und ruhig ist. Da sieht das Haus ähnlich aus wie das andere. Aber wenn die Prüfung kommt, dann ist es vorbei. Der törichte Mann muss eines Tages erkennen, dass sein Lebenshaus auf leeren Trug gebaut wurde. Er muss erkennen, dass es eine Illusion war, daran zu glauben, dass es egal ist, auf welchen Grund man baut. Ein fester Grund wurde zwar angeboten, aber dieser Grund wurde nicht wahrgenommen. Nun ist es zu spät. Das Haus ist zusammengebrochen. Es ist zu Fall gekommen. Dieser Mensch, der hat nicht nur Gott betrogen, sondern sich selbst dazu. Und das in Ewigkeit. Das werden alle Ungläubigen sein, das ist ein komplettes Bild für die Ungläubigen, aber auch wir Gläubigen, wir stehen in derselben Gefahr. Auch bei uns gibt es so viel törichtes Verhalten. Wie anfangs erwähnt, können wir uns selbst viel Schaden zufügen. Unser Haus kann in große Schieflage kommen. Es kann nicht die Höhe erreichen, die Gott eigentlich vorgesehen hat. Ein Schaden, der in Ewigkeit auch nicht mehr auszugleichen ist. Darum, solange noch Zeit ist, möchte ich euch dazu ermutigen, gründet euch im Worte Gottes, haltet fest an seinem Wort, lebe in seinem Wort, tue, was Gott sagt, so wirst du leben. Wer Gottes Wort tut und darin lebt, dessen Lebenshaus bleibt bestehen. Warum? Weil es Gottes Werk ist und weil es Gottes Festigkeit und Bewahrung ist und weil es von ihm getragen wird. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Werden wir alle klug handeln, solange wir noch die Möglichkeit haben. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, für deine Güte. Wir danken dir für deine Liebe. Und wir danken dir, Herr, dass du so viel Geduld mit uns hast. O Herr, und es braucht so lange, bis wir die grundlegenden Dinge, Herr, erkennen, die du möchtest und wo wirklich Lebensveränderung geschehen soll bei uns. Aber wir sind ja nie fertig. So möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder auch die Dinge aufzeigst, woran es mangelt. Und dass wir bereit sind, wirklich dich als Gott und Herrn in unserem Leben herrschen zu lassen. Dass wir nicht meinen, es ist doch egal, was man tut, oder andere leben auch. Und wir, wie wir leben, ist doch auch nicht so entscheidend. Herr, bitte hilf uns, den klaren Blick zu haben. Auch bei jedem Einzelnen im ganzen Alltagsgeschehen. Auch in diesem Weltgeschehen, in diesem Zeitgeschehen, wo uns so vieles beeinflussen möchte und so viel auf die Seite der Ungläubigen, der Welt hinziehen möchte. Lass uns feste stehen in deinem Wort, lass uns fest gegründet sein in dir und unsere Freude wirklich an dir haben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du mit uns gehst, auch in die kommende Woche hinein und uns vorausgehst. Wir dürfen dir nachfolgen, wir dürfen täglich, Herr, mit deiner Gemeinschaft leben und du, Herr, gibst uns ja so vieles von dir zu erkennen. Danke, dass wir auch immer wieder von dir ermutigt werden und deine Herrlichkeit schauen dürfen. Danken dir dafür und preisen dich im Namen Jesu. Amen.